Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Kampagne in Deutschland, Benedikt Savoy und der Streit um die Raubkunst. Eine Buchvorstellung von Patrick Barners, aufgezeichnet am 4. September 2024 in der Bibliothek des Konservatismus.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen heute Abend hier zu unserer Buchvorstellung mit Patrick Barners zu seinem Buch Kampagne in Deutschland, Benedikt Savoy und der Streit um die Raubkunst. Im Dezember 2022 übergaben Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Außenministerin Annalena Baerbock die ersten 20 Werke der sogenannten Benin-Bronzen im Zuge eines feierlichen Festaktes an die nigerianische Regierung. Ihren Ausgang nahmen die Entwicklungen, die zu dieser Übertragung führten, indes nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Im November 2018 veröffentlichten die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy und der senegalesische Wirtschaftswissenschaftler Felvine Sarr einen Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter, den der französische Präsident Emmanuel Macron im Vorjahr in Auftrag gegeben hatte. Zum ersten Mal erkannte damit eine französische Regierung ein moralisches Recht auf die Restitution von Kulturgütern an, die bis dahin als unveräußerbares Eigentum des französischen Staates galten. Die so angestoßene Diskussion gewann rasch an Eigendynamik, die sich auch auf Deutschland übertrug. Symptomatisch scheint, dass selbst Kritiker der Übertragung der Benin-Bronzen, etwa die US-amerikanische Restitution Study Group, nicht primär sachlich argumentierten, etwa mit Blick auf die erfolgte wissenschaftliche Aufarbeitung, Kuratierung und Präsentation der Bronzen, sondern ebenfalls moralisch, indem sie darauf hinwiesen, dass das Königreich Benin aus dem Sklavenhandel Kapital geschlagen hatte. Unser heutiger Referent Patrick Barners zeichnet anhand von Savoys Texten die Entwicklungen nach, die die öffentliche Debatte in dieser Frage seit Erscheinen ihres Berichts genommen hat. Dabei kritisiert er insbesondere, dass die Kunst zum Gegenstand eines quasi religiösen moralischen Enthusiasmus wurde und die Wissenschaft im Namen des Expertentums medialen Druck auf die Politik erzeuge. Patrick Barners trat 1989 in die Feuilleton-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein. Von 2001 bis 2011 war er Feuilleton-Chef, ab 2015 Feuilleton-Korrespondent in München und ab 2016 zuständig für das Ressort Geisteswissenschaften. Seit 2018 ist er Kulturkorrespondent in Köln. Nach der Vorstellung der Biografie Helmut Kohl, Der Charakter der Macht 2018, und seiner Mitwirkung am Symposium zum 100. Geburtstag Ernst Noltes 2023 ist dies heute sein mittlerweile dritter Auftritt hier in der Bibliothek des Konservatismus. Lieber Barners, es freut mich, Sie hier zum wiederholten Male begrüßen zu dürfen und ich erteile Ihnen hiermit gern das Wort.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Fenske, für die Gelegenheit hier über mein Buch Kampagne in Deutschland zu sprechen. Ob es da eine inhaltliche Kontinuität möglicherweise mit den Themen meiner anderen beiden Auftritte hier in dieser Institution geben könnte, ja, wäre möglicherweise dann auch in der Diskussion Ihre möglichen Fragen, Bemerkungen aufnehmend, auf die ich mich auch schon freue, vielleicht tatsächlich zu diskutieren. Also Ernst Nolte, der Historiker, Instigator des Historikerstreites, großer Kritiker, großer im Sinne von wirkungsreicher Kritiker vieler herrschender Ansichten, die nach seiner Lebenszeit eigentlich auch noch stärker geworden sind in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit, der Geschichtspolitik und auch des Konnexes zwischen moralischen und historischen Fragen zwischen Sachfragen und Fragen von Verpflichtungen würde vielleicht insofern tatsächlich auch beim Thema eine Rolle spielen. Und Helmut Kohl kommt sogar vor in diesem Buch, weil es da also eine kleine Szene gibt, eine Begegnung zwischen Helmut Kohl und François Mitterrand, die dann von Benedikt Savoy in einem ihrer Vorträge dann in einer ganz interessanten Weise interpretiert wird, wo man also auch sieht, wie dann gegenüber wiederum der Geschichtspolitik und so dem Bewusstseinsstand der Zeit vor der Jahrhundertwende man dann nochmal so eine gewisse Zuspitzung, auch noch einer Kritik gegenüber eines regierungsamtlichen Umgangs mit der eigenen Vergangenheit, die eigentlich schon selbstkritisch ausgelegt war. Also dass Kohl und Mitterrand sich sehr, sehr viel auch über Historisches verständigt haben. Viele von ihnen, kann man an diesem Ort, darf man das ja auf jeden Fall erwähnen, viele von ihnen werden noch vor Augen haben den gemeinsamen Besuch von Helmut Kohl und Mitterrand bei Ernst Jünger. Und da stand ja im Hintergrund, standen ja bei beiden Staatsmännern sehr, sehr dezidierte, entwickelte Vorstellungen, was man sozusagen lernen sollte aus der Geschichte. Und diese Restitutionsdiskussion, insbesondere natürlich deren politische Folgen, die Entscheidungen, die da schon gefällt und umgesetzt worden sind, Herr Henske hat davon gesprochen, stellen dann da so ein neues Kapitel dar. Also vielen Dank. Ich fühle mich hier sozusagen nicht nur willkommen, sondern glaube ich auch thematisch gut aufgehoben. Das Thema des Konservatismus, das ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Und aber auch da liegt es ja geradezu auf der Hand, dass eben das Bemühen um den Schutz vergangener Zeugnisse, das Bemühen um den Schutz von Kunstwerken, das Entdecken einer nationalen Vergangenheit, über die vielleicht auch der Fortschritt mal hinweggegangen ist, auch eben zur Geschichte des Konservatismus gehört. Eine Möglichkeit, diesen sehr bitteren Diskussionen jetzt über die Restitution von Museumsgut aus Europa und anderen Staaten der nördlichen Hemisphäre oder des sogenannten Westens in Staaten des, wie man heute sagt, globalen Südens oder in die Länder, aus denen dann ursprünglich einmal diese Werke nach Europa oder dann nach Amerika, nach Nordamerika gebracht worden sind. Eine Weise sozusagen so diesem sehr bitteren Gegensatz da, wo offenbar ziemlich starke moralische Intuitionen gegeneinander stehen, so einen historischen Sinn abzugewinnen und ein bisschen vielleicht auch was Vermittelndes, was Verbindendes zu erkennen, wäre zu erwägen, ob man sozusagen mit dann eben einer Art phasenversetztem Streit eigentlich zwischen einem durchaus ähnlichen Konservatismus da zu tun hat, dass auf der einen Seite halt hier die Museen stehen, Gründungen des 19. Jahrhunderts, Gründungen eben auch einer Selbstvergewisserung, wo gerade hier in Berlin auch dann das Interesse eben auch an fernen Weltregionen und an Epochen der Geschichte, von denen man sich dann eigentlich schon relativ weit entfernt hatte, dazu gehört hatte, da Dinge zu retten und zu bewahren und durchaus auch eben die Momente sozusagen der nationalen Selbstfindung, fast eines gewissen nationalen Enthusiasmus sind ja da den Museen, aber auch den schriftlichen Monumenten dieses Kulturkonservatismus sozusagen da der Rettung des kulturellen Erbes eingeschrieben, also dieser Satz des Freiherrn vom Stein, dass die heilige Liebe zum Vaterland den Forschern den Geist eingibt, das steht ja immer noch auf den Bänden der Monumenta Germania Historica, die sicherlich irgendwo hier auch im Schrenk-Notzing-Vermächtnis hier sicherlich auch irgendwo zugänglich in einem der Regale stehen. Und jetzt kommt eben dann kommen neue Nationalstaaten, die Nationalstaaten großenteils, die dann erst im Zuge der Dekolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden sind und sagen in gewissem Sinne, und das wäre sozusagen so eine Möglichkeit, da zu sehen, ja, dass der Streit hat dann so eine Schärfe, vielleicht gerade deswegen, weil eigentlich ein gleicher Ansatz da herrscht, wo dann eben diese neuen Nationalstaaten sagen, wir wollen aber so wie damals eben die hier in Deutschland sowas wie das Germanische Nationalmuseum gegründet worden ist und dann die Monumente eben der deutschen Kunst dort zusammengeführt worden sind, so wollen wir das in unseren Hauptstädten eben auch tun. Ja, es ist ein bisschen zufällig, kontingent, was Ortsfragen so an sich haben, aber ich wollte das trotzdem doch auch erwähnen, dass ich eben auch durchaus eine gewisse Inspiration hier auch ziehe aus der Vorstellung, dass wir uns hier eben in unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft der Wirkungsstätte der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie begegnen, die Zentralfigur dieses kleinen Buches von mir ist, was im zu Klampen Verlag im vergangenen Jahr erschienen ist. Bénédicte Savoie hat in der Nähe eben hier wirklich 2-3 Minuten nur zu Fuß entfernt an der Technischen Universität. Da hat sie über viele Jahre jetzt einen richtig großen Forschungsschwerpunkt aufgebaut, auch verschiedene Preise, die sie über die Jahre bekommen hat, werden dann eben umgesetzt in Projekte arbeitsteiliger Forschung, insbesondere natürlich auch arbeitsteiliger Forschung mit Forschern aus Afrika, sodass jetzt jenseits des ihres öffentlichen Wirkens, auch ihres politischen Wirkens, gewisser Zuspitzungen, die sie vornimmt, die jetzt hauptsächlich dann das Thema hier dieses Buches sind, man auf jeden Fall, wenn man sich kritisch mit ihr beschäftigt, dazu sagen muss. Aber das macht für mein Interesse eben ihren Fall gerade so besonders interessant, dass dahinter eben eine äußerst substanzielle und auch solide und natürlich vor allem auch quellen- und archivgeschützte Forschung steht. Also anders als vielleicht in anderen Bereichen der Geschichtspolitik, von denen dann gelegentlich hier in diesem Haus auch mal kontrovers die Rede ist, hat man es eben da hier eben doch dann mit einer Akteurin zu tun, die nicht einfach jetzt Ideologie produziert im Sinne, dass sie eben Meinungen verbreitet aufgrund von Zeitungslektüre oder bloßer Zeitgenossenschaft, sondern es ist eben schon sehr interessant, dieser Zusammenhang, den es da eben gibt mit sehr umfangreichen, voraussetzungsreichen Forschungen, deren Ergebnisse man eben auch nur auch jenseits jetzt von Spezialinteressen, also auch zur Lektüre empfehlen kann. Das ist dann, finde ich, schon auch wirklich sehr beachtlich, dass sie sich eben auch darum bemüht, eine Präsentation für die Ergebnisse ihrer Forschungen zu finden, wo eben wirklich selbst steht sie da eben eigentlich auch in der Tradition einer Wissenschaft aus dem 19. Jahrhundert her, die sich auch um die Aufklärung eben der großen Öffentlichkeit bemüht. Das also, um ein Beispiel zu nennen, dass es eben dann so von ihrer Forschungsgruppe so ein zweibändiges Werk gibt, eine große Zusammenstellung von Quellen über das Thema des Raubes von Kunst, der Verbringung von Kunst, des Eigentümerwechsels von Kunst, insbesondere in Folge von Kriegen, durch die Weltgeschichte hindurch, und als zweiten Band dazu, zu dieser Dokumentensammlung, quasi parallel auch noch einen Atlas, und zwar ein Bildatlas, wo sie dann also Bildzeugnisse dieses welthistorischen Phänomens finden. Ja, vielleicht, ich habe es ein bisschen vielleicht schon angedeutet, aber ich möchte es ganz kurz auch noch mal explizit machen. Es wird Sie ja vielleicht doch ein bisschen verwundert haben, warum ein ganzes Buch was sich hauptsächlich mit einer einzelnen Wissenschaftlerin oder Intellektuellen beschäftigt. Kampagne in Deutschland, Benedikt Savoy und der Streit um die Raubkunst, heißt es. Ich gebe offen zu, dass ich auch so einen gewissen Reiz darin sah, eben dem Buch den Titel Kampagne in Deutschland zu geben. Und dadurch war ein gewisser Fokus eigentlich auch schon vorgegeben. Im Hauptberuf, Sie haben es ja gehört, arbeite ich als Journalist bei der FAZ. Und da ist natürlich eigentlich das Finden von Titeln, also von Überschriften, ist eigentlich da mein tägliches Brot. Und da würde ich ohne alle Koketterie sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der Teil des Handwerks, mit dem ich mich so am wohlsten fühle, wo die Routine am größten ist. Normalerweise, wenn ich einen Artikel schreibe, dann ist die Überschrift immer das Letzte, was da drauf gesetzt wird. Und manchmal ist es auch ein Kollege, der überhaupt mit einer guten Überschriftenidee kommt. Hier, als ich eben die Überlegung anstellte, dass diese Entwicklung dieser öffentlichen Diskussion über das Restitutionsthema unter maßgeblicher Beteiligung von Benedikt Savoy, dass das möglicherweise doch sich lohnen würde, das etwas ausführlicher im Zusammenhang darzustellen, war es andersrum. Da hatte ich dann, bevor ich überhaupt einen Gedanken hatte, hatte ich eben schon diesen Titel, Kampagne in Deutschland. Abgesehen von der Freude, die es natürlich immer macht, ein Klassikerzitat verwenden und verfremden zu dürfen, liegt hier schon auch eine Andeutung bereits meiner These und einer Beobachtung drin, dass es in gewissem Sinne so eine Merkwürdigkeit gibt, nämlich so eine merkwürdig versetzte Rezeption und Wirkung, was jetzt eben Benedikt Savoys Einsatz auf der politischen Seite dieses Restitutionsthemas angeht. Die haben ja auch von Herrn Fenske gehört und haben es vermutlich doch auch damals in den Zeitungen jedenfalls auch zur Kenntnis genommen, dass es seitens des französischen Staatspräsidenten eben diesen offiziellen Auftrag gab, ein Gutachten zu erstellen über die Frage, ob afrikanische Kunst aus französischen Museen zurückgegeben werden soll. Und ich finde, es steckt eben eine erklärungsbedürftige Ironie in einem Befund, der eigentlich nicht zu bestreiten ist, der übrigens auch von Benedikt Savoy selber gar nicht bestritten wird, dass die politische Wirkung dieses Gutachtens, dieses Textes, viel größer gewesen ist hier in Deutschland als in Frankreich. Die These ja dieses sogenannten Berichtes ist, also dieses förmlichen Gutachtens, dass Savoy und Saar eben als Experten sozusagen auch in den Formen des französischen Staates und der französischen Staatspraxis, wo man eben sieht, Frankreich als ein Staat, der sich der aufgeklärten Tradition der Aufklärung verpflichtet fühlt, hat eben auch eine Tradition und hat Formen dafür, wissenschaftlichen Sachverstand förmlich in seine eigenen Verfahren hineinzuholen. Und wenn Sie dieses, ist ja auch als Buch erschienen, wenn Sie sich das ansehen, diesen Savoy-Saar-Bericht, dann werden Sie eben sehen, er hat eben eine gewisse Strenge der Form, weil er eben wirklich die Antwort ist auf diese Frage, auf diese rechtlich-politische Frage, sollen wir und wenn ja, wie können wir das, können wir diese Werke zurückgeben. Das heißt, es ist ein Text, der auch von der Textgattung her auf politische Wirkung zielt, der eingespeist wird in einen Staatsapparat, ist von Experten, von externen Experten geschrieben und er richtet sich an die internen Experten. Unter anderem, er richtet sich natürlich auch an die große Öffentlichkeit, die französische Öffentlichkeit, aber er ist eben auch gerichtet an die französischen Museen, an das französische Kulturministerium und so weiter. Und da ist eben dann doch bemerkenswert, dass, was die Umsetzung dieser Empfehlungen angeht, man sagen muss, Deutschland, obwohl nicht direkter Adressat dieses Berichtes, hat davon viel mehr oder hat es sozusagen im Grundsatz tatsächlich umgesetzt. Und in Frankreich hingegen gibt es eigentlich diese Umsetzung nicht. Also jedenfalls ist nicht der ganz klare, eindeutige politische, rechtlich-politische Empfehlung, die der Bericht macht, umgesetzt worden. Und die lautete, dass der französische Staat auf das Eigentum an allen in seinem Besitz oder eben Eigentum befindlichen Kunstwerken, die während der Kolonialzeit, während der gesamten französischen Kolonialzeit nach Frankreich verbracht worden sind, dass er auf das Eigentum an all diesen einzelnen Werken verzichten soll und dieses Eigentum übertragen soll an die Staaten, die heute dort existieren, wo es früher französische Kolonien gab. Und es hat dann 2022 eine sehr, sehr beachtliche Zeremonie gegeben und tatsächlich einen symbolisch sehr, sehr wichtigen Rückgabeakt, wo zwei Dutzend Werke aus dem eigens für diese außereuropäische Kunst unter in der Zeit des Präsidenten Chirac errichteten Museums, das Musée du Quai Branly. Die meisten von Ihnen, die in den letzten Jahren mal in Paris gewesen sind, werden es besucht haben, schon vielleicht wegen der Architektur oder es sich zumindest vorgenommen haben. Es ist nicht nur ein großartiges Museum, sondern es ist auch hochinteressant vor dem Hintergrund jetzt unseres Themas, dieser Wende in den Stimmungen und den Meinungen bei dem Thema der Restitution, dass noch in der Präsidentschaft von Chirac da so etwas gebaut worden ist, eigentlich wie ein, sagen wir mal, ein eigener Louvre für die außereuropäische Kunst. Eigentlich um den Gedanken zum Ausdruck zu bringen, das, was es in anderen Weltgegenden an Kunst gibt, es ist eben mindestens genauso interessant. Es ist eigentlich genauso bedeutend wie das, was an der klassisch-europäischen Kunst im Louvre gesammelt worden ist. Und dieses Museum ist nun auch schon, als es dann eingeweiht wurde, auch schon von der Restitutionsdebatte direkt eingeholt worden. Schon deswegen, weil in Frankreich die frankophone Diaspora von Bürgern, aus den deren Vorfahren eben aus den französischen Kolonien, in den französischen Kolonien gelebt haben, dann doch stärker und lebendiger ist, einfach rein zahlenmäßig, das ist jetzt keine Wertung, einfach größer ist, jetzt auch im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland. Warum beginnt in Frankreich diese Diskussion, hat sie früher begonnen, aber sie führte dann zunächst nicht dazu, dass da eine Grundsatzkorrektur auch nur in Erwägung gezogen worden wäre von der französischen Staatsführung, was eine Auffassung angeht des französischen Selbstverständnisses, vom französischen Kultureigentum, dass eigentlich alles das, was in den staatlichen französischen Museen einmal angekommen ist, dann dort für alle Zeiten bewahrt wird. Also in Frankreich gibt es eine Rechtsfigur eines nationalen Erbes, eines Patrimoniums, also auch wirklich mit diesem Begriff, das eben gegen Veräußerung gesichert ist, sodass alle einzelnen Restitutionen, die es im Einzelfall tatsächlich in den letzten Jahren dann gegeben hat, immer einer ausdrücklichen Ausnahmeregelung bedürfen. Es ist bislang immer so gewesen, dass dann ein Gesetz der Nationalversammlung gemacht worden ist, wo dann eben nicht dieses Prinzip dieser Unveräußerlichkeit dieses Patrimoniums zur Disposition gestellt worden ist, sondern eine Ausnahme für bestimmte Objekte gemacht wurde. Und so war es eben auch bei der sicherlich spektakulärsten, aber auch fast einzigen Aktion dieser Art, als eben diese zwei Dutzend Werke der Hofkunst eines von Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts eroberten afrikanischen Königreiches, des Königreichs von Dahomey, dann zurückgegeben wurden, und zwar an die heutige Republik Benin. Da muss man immer aufpassen. Ich habe selber auch mal in einem Artikel, der so eine der Vorfassungen dieses Buches war, gebe ich zu, habe ich auch mal verwechselt, eben die Benin-Bronzen und die heutige Republik Benin, das muss man auseinanderhalten, obwohl das Nachbarländer sind, wenn von diesen Benin-Bronzen die Rede ist, wie sie eben hier bei uns in Deutschland in diesen großen Sammlungsschwerpunkt der Berliner ethnologischen Sammlungen gebildet haben, die dann Gegenstand der erwähnten großen Rückgabeaktion waren. Da ist dann der Partner Nigeria, da geht es um einen Ort namens Benin City, aber der liegt eben dieses Königreich, was sozusagen als soziale Organisation in gewissem Sinne heute immer noch existiert, das liegt eben auf dem Boden von Nigeria und und während eben die Republik Benin eben das Territorium dieses Königreiches Dahomey umfasst. Und das Symbolische die Wichtigkeit ist keineswegs herunterzuspielen, die Wichtigkeit eben dieser Rückgabeaktion dann durch Macron, wo übrigens dann Benedikt Savoy auch verdientermaßen selber eine Rede gehalten hat bei dieser offiziellen an dem Abschied im Grunde von dem französischen Museum. Die Wichtigkeit sehen Sie daran, dass in dem Museum damals, als es gebaut wurde, für diesen Komplex dieser Werke, das sind insbesondere so überlebensgroße Skulpturen von Königen, die so in Tiergestalt, also als Tier-Mensch-Mischwesen dargestellt werden. Und für den Kreis eben dieser besonders spektakulären Werke war also ein eigener Saal, so eine eigene Rotunde eben in diesem Museum angelegt worden. Also der Bau ist sozusagen nicht so klassizistisch gebaut wie jetzt die früheren klassischen europäischen Museen, sodass man jetzt sagen kann, naja, wenn in dieser Rotunde nichts mehr ist, dann bricht der ganze Bau auseinander. Aber es geht doch so ein bisschen in die Richtung. Es ist eben schon ein Bestand, der so wichtig war, dass für ihn eben extra diese Architektur um ihn herum sozusagen gebaut wurde. Und jetzt kommt mein Aber, womit ich dann wieder bei der Erläuterung bin, warum Kampagne in Deutschland, wieso ist das so ein bisschen kurios, oder spiele ich da auf etwas an, was, glaube ich, etwas merkwürdig ist. Auch diese große Rückgabe von diesen 26 Werken war eben eine solche Ausnahme. Und sie ist eben auch von dem französischen Staat und von Macron persönlich und den Politikern seiner damaligen Regierung keineswegs jetzt als Anfang sozusagen eines Programms allmählicher Rückgabe von allem oder auch nur allmählicher Eigentumsübertragung an allem derartigen Kulturgut aufgefasst und der Öffentlichkeit dargestellt worden, sondern es handelte sich dabei eben um einen souveränen Akt, einen im Grunde politisch begründeten Akt des französischen Staates. Also ein symbolisches Handeln, das eben ausdrücklich gerade nicht jetzt ein Modellfall sein soll, nach dem dann immer gehandelt wird. Obwohl Savoy dann in ihrem Versuchen auch dann eben natürlich auch ihren Argumenten noch einmal Nachdruck zu verschaffen, nachdem diese tatsächlich oder als diese tatsächlich spektakuläre Aktion der Rückgabe eben dieser wirklich spektakulären Werke da über die Bühne ging, natürlich dann an Macron appelliert hat und gesagt hat, hier sind Sie jetzt eigentlich, wenn Sie konsequent sind, müssen Sie dann den nächsten Schritt gehen. Aber das ist eben nicht geschehen. Diese im Grunde ja ganz einfache Forderung, Frankreich soll dieses Eigentum abtreten, dann das wäre ja durch einen Federstrich zu machen. Dann würde eben durch einen Federstrich würden eben die afrikanischen Staaten und dann auch Staaten in Südostasien und überall dort, in Südamerika, überall dort, wo Frankreich Kolonien hatte, vielleicht bis hin zu Quebec, würden dann die jeweiligen Staaten von französischer Seite zum Eigentümer erklärt, großer Bestände von Kunstwerken in den französischen Museen. Und dann wäre das natürlich eine Sache von Verhandlungen, ob die dieses Eigentum überhaupt annehmen wollen, ob es ihnen überhaupt recht ist und was dann daraus folgt, wenn die diese Eigentümerposition übertreten würden. Aber eigentlich ist es etwas, und darin liegt in gewissem Sinne auch der Charme, dass es eben eine sehr, sehr einfache Lösung ist, die Savoy und Saar da vorgeschlagen haben. Da muss man aber eben feststellen, da hat eben Macron dann nicht angebissen. So einfach hat man es eben nicht gemacht, sondern in gewissem Sinne kann man sagen, die auch ja einfache französische Regelung, es bleibt eigentlich alles immer nationales Erbe, das wird nur weiter wachsen. Es kann aber nie vermindert werden, weil das sozusagen dann kulturlos wäre oder ein Rückfall in die Barbarei, wenn man etwas wieder weggibt, was man einmal in seine Museen gebracht hat. Im Grunde hält Frankreich nach wie vor eben an diesem Selbstverständnis fest. Und in Deutschland, muss man zumindest sagen, sind die politischen Erklärungen anders, sind sie grundsätzlich anders und ist eben doch bei diesem ganz großen Bestand der sogenannten Benin-Bronzen auch wirklich radikal, ganz grundsätzlich die entgegengesetzte Entscheidung getroffen und umgesetzt worden. Da ist man eben genau so verfahren, wie eben Benedikt Savoy es vorgeschlagen hat. Es ist eben ohne Bedingungen, ohne irgendwelche Verhandlungen, es ist eben dem Staat Nigeria das Eigentum überschrieben worden an allen diesen sogenannten Benin-Bronzen, also den Werken eben, die und zwar dann konkret denen, aber das ist eben der allergrößte Teil der entsprechenden Bestände in den großen Museen der Welt, die bei der Eroberung dieser Hauptstadt Benin City, dieses alten Königreiches Benin, und da sind nicht die Franzosen, sondern, wie die allermeisten von Ihnen bestimmt wissen, sind die Briten ja die handelnden Akteure gewesen. Die Briten haben diese ganzen Sachen erbeutet und sie wurden dann versteigert, sie wurden in gewissem Sinne auf die großen Museen verteilt. Und ein besonders großer Bestand kam eben hier nach Berlin. Auch deswegen, weil hier in Berlin am hiesigen Museum ein Kurator arbeitete, Felix von Luschan, ein Österreicher, der eben sehr früh die Bedeutung von diesen Werken erkannte, dass man also an diesen Werken in gewissem Sinne tatsächlich auch diese altmodischen, was man heute eurozentrisch nennt, Hierarchien, Vorstellungen, es gab den einen Funken der Weltkultur, der ging von Griechenland aus oder vielleicht von Griechenland und von Athen und Jerusalem, ging das aus und verbreitete sich um die Welt. Und dass bei diese Statuen von Königen von Benin, Siegesdenkmäler, wo sozusagen die Trophäen verewigt werden, indem dann die allmählichen Eroberungen und Niederwerfungen der Könige der Nachbarreiche dann eben verewigt werden, indem auch immer wieder gezeigt wird, wie diese Könige ihre Nachbarn dann versklaven und sie eben sichtbar mit Gewalt dauerhaft unterwerfen. Da steckt eben so viel Technik schon mit der Technik angefangen, aber dann doch auch eine solche Energie der Gestaltung drin, dass jedenfalls vor 100 Jahren man dann hier gesagt hat, Moment mal, hier geraten wirklich unsere Kunstbegriffe durcheinander. Darüber sind natürlich andere berufener zu sprechen als ich, aber das kann einem vielleicht schon, das kann man sich schon nochmal vergegenwärtigen, wenn man sich eben auch fragt, was hat das jetzt zu bedeuten, dass hier der deutsche Staat das Eigentum halt an dem deutschen Teil dieser Werke, und übrigens, Sie haben das mitbekommen, es war ja so, dass eben nicht nur hier die Berliner Museen, also wo das entsprechende Museum dann zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehört, insofern in gewissem Sinne vielleicht ja so als eine Art Nationalmuseum dann in einer direkten Nähe zu auch Intentionen der nationalen Kulturpolitik steht. Wenn man dann da sagt, gut, wenn hier also Frau Baerbock und die Kulturstaatsministerin, wenn die dann so eine kulturdiplomatische Agenda haben, ja, dann liegt es dann halt nahe, dass dann die Berliner Museen, die haben ja auch sehr viel, dass die dann vielleicht sowas zur Verfügung stellen, was dann so als Tauschmasse oder als symbolische Gabe eben dienen kann. Aber das, was hier geschehen ist, geht ja eben weit darüber hinaus. Nicht nur war es eben nicht nur eine symbolische Gabe, weil eben der komplette auf 1898 rückführbare Bestand eben in nigerianisches Eigentum überführt worden ist, sondern es sind dann auch, sagen wir es vorsichtig, alle anderen größeren Museen dazu, ja, haben sich auch veranlasst gesehen, haben sich dazu bewegen lassen, das ist vielleicht eine Formulierung, die vorsichtig genug ist, sich daran zu beteiligen. Also unser berühmter Kulturföderalismus, da fürchten ja immer manche Leute, dass das sozusagen dann wegen des Föderalismus an Handlungsfähigkeit fehle im Kulturpolitischen. Da kann man eben hier sagen, der Kulturföderalismus war eben keine Bremse und keines der Länder, in denen eben auch schon damals noch aus den 1900er Jahren große Bestände von Benin-Bronzen vorhanden sind, wie zum Beispiel das Land Baden-Württemberg, das Lindmuseum in Stuttgart, der Freistaat Sachsen oder auch Hamburg oder auch die Stadt Köln, jetzt kein Bundesland, da gibt es dann eben das entsprechende traditionsreiche Museum in kommunaler Trägerschaft, also keiner dieser bisherigen Eigentümer hat da einen Sonderweg gegangen. Also keiner hat auch gesagt in dem Sinne, ja, es ist so ein bisschen so ein Experiment und jetzt bekommt ja Nigeria erstmal mindestens mehrere hundert von diesen Objekten zurück und da muss man ja vielleicht nicht den gesamten deutschen Bestand den schon komplett überschreiben. Aber genau das ist eigentlich im Wesentlichen eben geschehen und ist eben ein grundsätzlicher Unterschied zu dem, was eben in Frankreich geschehen ist, sodass wir jetzt dann dieses paradoxe Ergebnis haben, dass eine französische Kunsthistorikerin, die natürlich aber hier in Berlin ihre wissenschaftliche Arbeit tut, hier ihre Netzwerke hat, die große Kennerin eben auch ist, der deutschen und der Berliner Museumswelt, die auch vor Jahren schon mal ein Buch über Nofretete geschrieben hat, wo es ja auch schon seit Jahrzehnten Restitutionsforderungen von Ägypten gibt, die damals übrigens von Benedikt Savoy auch in dem Buch eigentlich nicht ausdrücklich sozusagen befürwortet worden sind. Aber trotzdem ist eben hat man eben diesen Effekt, erstaunliche, finde ich eben etwas ironischen Effekt, dass die Wirkung in dem Land, dass gar nicht der Auftraggeber und direkter Adressat dieses Berichts von Savoy und Saar war, dass die Wirkung da viel, viel größer war als in Frankreich selbst. Und deswegen, ja, und da hat übrigens dann, ich deutete es schon an, dass dieses Moment erfasst sozusagen einer Überraschung darüber, dass es da diese unterschiedliche Resonanz gibt, dass das eben Savoy selbst auf ganz typische, nämlich sehr witzige Weise auch auf den Begriff gebracht hat. Und zwar spricht sie da von einem Billard-Effekt, wo sie sozusagen den Bericht und ihre Überlegungen, die Überlegungen, die sie gemeinsam mit Felvin Saar angestellt hat, also in das Bild einer Billardkugel bringt, die man dann halt, da gibt man dann einen Stoß und dann macht die Kugel eben ihren Weg auf der Fläche und schlägt eben möglicherweise ganz anderswo an, als dort, wo sie in Bewegung gebracht worden ist. Und das finde ich halt ganz interessant, weil sie da doch heraushören, ja, ein ziemlich klares Bewusstsein auch durchaus von der eigenen Rolle und der eigenen Rolle als Akteurin. Meine Assoziation, als ich das hörte, war eigentlich, war im Grunde so die Welt der klassischen europäischen Diplomatie, die Welt von Metternich, oder Bismarck, wo man sich die Staaten eben als solche Billardkugeln vorgestellt hat, die also objektive Interessen haben und dann eben in Bewegung gebracht werden. Ja, wie ist es zu erklären, dass in Deutschland hier die Resonanz dieser Restitutionsforderungen dann politisch doch so viel größer gewesen ist als in Frankreich und in Einschränkungen, würde ich auch sagen, als in Großbritannien. In Großbritannien als dem neben Frankreich ja natürlich der wichtigsten früheren europäischen Kolonialmacht, ist die Lage so ein bisschen unübersichtlicher. Es fehlt eben in Großbritannien, fehlt sozusagen dann diese ganz klaren, lang etablierten französischen Bestimmungen. Es fehlt eben auch der Zentralismus. Es sind dort die Museen eben auch nicht einfach staatliche Institutionen und ist die Kultur anders als nicht im französischen Sinne sozusagen so einfach eine staatliche Veranstaltung. Trotzdem ist es aber auch dort so, dort ist das wichtigste Museum dann für diese Art von Objekten, ist natürlich das Britische Museum. Sie wissen auch alle, dass das Britische Museum auch, was seinen allerberühmtesten Bestand angeht, die Teile des Parthenon-Frieses, die in London gezeigt werden, auch seit vielen Jahren schon von Seiten Griechenlands eben sich Restitutionen, Forderungen ausgesetzt sind. Und nach meinem Eindruck ist es eben so in der britischen Öffentlichkeit und in der britischen Politik, ja, da gibt es dann, es gibt da auch so wie eben hier in der deutschen Öffentlichkeit eine Empfänglichkeit für die Argumente und insbesondere auch eine Empfänglichkeit in den Institutionen. Das gehört übrigens auch zu dem Thema, das wäre vielleicht auch etwas, was man jetzt bei meinem Buch vermissen könnte oder wo man sagen könnte, das muss aber jetzt unbedingt ergänzt werden, denn sozusagen den Eindruck darf ich natürlich nicht erwecken, Savoie wäre jetzt eine Einzelkämpferin in dem Sinne, so wie sozusagen so wie der bärtige Prophet aus den New Yorker Karikaturen. Sie kennen das mit diesen Sandwich-Brettern, der auf der Straße steht und sagt, das Ende ist nah, oder in dem Fall eben gebt alles weg, gebt alles zurück. Also eine solche Einzelkämpferfigur hätte natürlich gar nicht den Erfolg gehabt, der, glaube ich, schon ihrem sehr beharrlichen, überlegten Wirken dann zuteil geworden ist, sondern ihre Öffentlichkeitsarbeit hat eben nur deswegen gewirkt, weil sie auf Resonanz gestoßen ist. Resonanz dann in einer größeren, nicht fachlichen Öffentlichkeit, insbesondere auch in den Zeitungen, also auch bei vielen Kollegen von mir, mich sicherlich auch eingeschlossen, was jetzt sozusagen das Interesse eben an dem Thema und an dessen Virulenz angeht, aber natürlich auch in einer fachlichen Öffentlichkeit und bei den fachlichen Experten. So dass es zumindest so ist, das muss man auf jeden Fall feststellen, selbst wenn man vielleicht der Meinung ist, jetzt als deutscher Staatsbürger und Steuerzahler man vielleicht darüber sprechen könnte, ist das nicht etwas voreilig gewesen, was jetzt die Benin-Bronzen angeht, dass da diese Eigentumsübertragung stattgefunden hat. Da wird man auf jeden Fall sagen, es sind jetzt hier nicht die deutschen Museen sozusagen beraubt worden, dieses Eigentums gegen den Willen ihrer Direktoren. Also das kann man auf jeden Fall feststellen. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied zu anderen nun tatsächlich ganz dunklen Kapiteln in der deutschen Museumsgeschichte. Es ist eher andersherum, dass eben die Museen heute eben aus sehr guten Gründen ja auch ihre Aufgaben anders beschreiben als nur ein bloßes Horten, Präsenthalten, Präsentieren, Zeigen von Gegenständen. Sie sehen sich auch in einer politischen Rolle, sie sehen sich in einer kulturdiplomatischen Rolle. Sie machen auch Provenienzforschung in einem wirklich umfassenden Sinne, etwas verstehen zu wollen, auch darüber, was die Objekte, die sie verwahren, bedeutet haben, als sie hergestellt wurden und auch immer noch bedeuten und natürlich gerade dann auch für Leute bedeuten, die dann halt in den Ländern wohnen, aus denen die Sachen weggenommen, geraubt oder vielleicht für wenig Geld oder auch für viel Geld dann entfernt wurden und wo sie jetzt jedenfalls nicht mehr sind. Das sind Das sind auch auf jeden Fall Aufgaben, denen die Museen sich stellen, weswegen in gewissem Sinne Bénédicte Savoie da auch mit ihren Kollegen und Kolleginnen, die in den Museen, in dafür zuständigen Museen arbeiten, da sozusagen eng zusammenarbeiten konnte. Was dann zum Beispiel auch die Folge hat, dass die Vorträge, die sie zu dem Thema gehalten hat, Herr Fenske hatte netterweise gesagt, ja, in diesem Buch würde ich mich eben über die Texte von Bénédicte Savoie beugen. Ja, in der Tat, also derjenige, der vielleicht tatsächlich Lust haben sollte, reinzuschauen in das Buch, wird eben feststellen, dass ich mich mit so einer gewissen Spitzfindigkeit da auch mit Einzelheiten eben ihrer Argumente, Formulierungen, mich interessieren Bilder, mich interessieren also auch suggestive Bilder, die sie verwendet, dass ich da sozusagen auch dann als ein Redakteur mich hier über diese öffentlichkeitswirksamen Texte kritisch beuge. Aber was mich eben da besonders faszinierte bei diesem Thema, bei diesem Aspekt des Themas war, dass die Wirkung meiner Meinung nach, die Bénédicte Savoie in dieser Sache entfaltet hat, mindestens ebenso sehr auf mündliche Rede zurückgeht wie auf ihre schriftlichen Texte. Ja, sie hat eben jetzt in diesen letzten Jahren, in denen sie dann eigentlich schon auch den Schritt aus der in Anführungszeichen reinen Wissenschaft oder vielleicht auch nur Beratenden, wenn sie gefragt wird, sagt sie dann eben, gibt sie eine Erklärung ab als Expertin, darüber hinaus dann eben doch auch in eine Welt eben des politischen Werbens und Plädierens hinein. Da hat sie Bücher geschrieben, also etwa im Verlag C.H. Beck, dem wahrscheinlich doch immer noch wichtigsten deutschen Verlag für historische Literatur, ist ein Buch von ihr erschienen, Afrikas Kampf um seine Kunst, wo es um die, wo es vor allem um die 1970er Jahre geht und wie damals europäische Museen, aber insbesondere auch deutsche Museen, auch schon von Forderungen auf Rückgabe von den aus der Dekolonisierung hervorgegangenen afrikanischen Nationalstaaten damit konfrontiert wurden und wie damals eben die solche Forderungen abgewehrt wurden. Das ist ein Buch auch auf der Grundlage von neuen Archivstudien, die sie angestellt hat. Aber es ist eben vor allem auch ein Buch, das sie selber eben mit sehr, sehr großer Resonanz auch in öffentlichen Vorträgen vorgestellt hat. Und das zweite Forum sind dann Radiogespräche. Es ist eigentlich ein schönes Zeichen, finde ich, für die Lebendigkeit unserer öffentlichen Diskussion hier in Deutschland, dass man bei dem Thema eben auch sieht, welche Resonanz eben der an Qualität orientierte Rundfunk, das ist dann eben hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei dem Thema haben kann. Aber insbesondere der Deutschlandfunk oder das Deutschlandradio mit Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur, da kann man dann eben auch die Beobachtung machen, stellen dann eben schon, können auch viel Platz oder viel Zeit zur Verfügung stellen. Und sie können sozusagen, sie könnten sich eine ganze Woche zurückziehen und in der DLF-Mediathek Interviews der letzten Jahre anhören, wo Bénédicte Savoie eben immer die Hörer eben auf den neuesten Stand bei dem Thema gebracht hat. Und ähnlich, das ist zumindest für Historiker, und ich habe hier eben so einen kleinen Beitrag sozusagen gemacht, jetzt, ich habe da keine Fußnoten in dem Buch, aber es soll sozusagen so ein kleiner Beitrag sein, einfach ein Anfang, vielleicht auch einer Geschichtsschreibung und der über jetzt reine Zeitungsartikel hinausgehenden Beschäftigung mit dem Thema. Und da kann man zum Beispiel sagen, dass der Umstand, dass auch die heutige Veranstaltung wird ja zumindest wohl vorsichtshalber, wie gehört, hier aufgezeichnet. Und das hat ja für diejenigen, die sich dann hinterher dafür interessieren sollten, dann eben den Vorteil, dass man dann eben nicht groß herumfragen muss, was hat er oder sie denn dann gesagt, sondern sich diese Dinge eben ansehen kann. Und ich will vielleicht nur, um Ihnen einen gewissen Eindruck zu geben von dem, was ich dann versucht habe, in dem Buch. Will ich vielleicht nur am Ende vielleicht nochmal sozusagen in zwei Punkten andeuten, wie ich dann vorgehe und was sozusagen meine Ergebnisse, was die dann mit diesem größeren Thema zu tun haben. Wenn man eben, wie ich das gemacht habe, also das Buch selber ist jetzt nicht ganz strikt, ganz trocken chronologisch geschrieben, das wäre dann, glaube ich, auch nicht interessant genug. Ich hatte schon auch so einen gewissen Ehrgeiz. Der eine oder andere von Ihnen wird ja auch diese schöne Reihe kennen aus dem Zuklampen Verlag, eine Reihe Essay. Damit ist schon so ein gewisser Anspruch auch natürlich gegeben, eines vielleicht sogar Versuches, einen gewissen Witz da bei dem Thema zu erreichen. Also es ist sozusagen jetzt nicht eine Chronik hier der Restitutionsdebatte, so wie das Gelehrte, wie dann ein Wolfgang Kraushaar mit seiner Protestchronik ganz streng positivistisch von Tag zu Tag fortschreiten. Also so habe ich das Buch jetzt nicht angelegt, aber ich habe mir eben doch diesen Gang der Dinge in diesen wenigen Jahren von ungefähr 2016 bis 2023 dann eben vergegenwärtigt. Und da möchte ich einmal auf einen Punkt hinweisen, und zwar darauf, wie doch die ganze Diskussion eben an eine große Dynamik gewonnen hat und die Hauptakteure, Savoy ist natürlich keineswegs die einzige Akteurin, aber wie auch die Diskussion sich so weit verschoben hat, dass Dinge heute normal anerkannt, niemand fordert, außer möglicherweise der AfD, aber sie weiß auch, das wird sie dann nicht umsetzen können, sollte sie mal die Bundesregierung stellen, dass Nigeria das, die Sachen wieder hergibt. Also es wird nicht gefordert, da wirklich das rückgängig zu machen. Es haben sich da die Dinge ganz grundsätzlich verschoben. Die Ansichten dessen, was als realistisch oder auch als notwendig bei dem Thema angesehen wird. Und zwar sind auch die Akteure selber überholt worden von dieser Dynamik der Diskussion, die sie selber maßgeblich betrieben haben. Da ist vielleicht ein besonders gutes Beispiel, aber bei Savoy kann man es eben auch zeigen. Ein besonders gutes Beispiel ist der Historiker Jürgen Zimmerer. Ein Hamburger Historiker, der eben lange, kann man dann glaube ich schon sagen, fast der einzige war, jedenfalls so der einzige Professor unter den deutschen Neuzeithistorikern, der sich mit der Geschichte Afrikas und der Dekolonisierung beschäftigte. Also nicht, er war nie wörtlich der Einzige, aber er war ziemlich allein auf weiter Flur. Und er hat eine besondere Art von Hartnäckigkeit und hat auch einen ziemlich unverhohlenen politischen Wirkungswillen, weswegen es ganz unvermeidlich ist, hier bei dem Thema ihm zu begegnen, und es ist auch sehr, sehr gut möglich, sich mit ihm sozusagen streitend auseinanderzusetzen. Er kommt sozusagen noch ein bisschen aus der Welt von Hans-Ulrich Wehler, der dem einen oder anderen von Ihnen ja noch ein Begriff sein wird, der große alte Haudegen der linksliberalen Sozialgeschichte der Bundesrepublik in den 70er, 80er Jahren. Also Lust am Streit, Zuspitzung, um die Dinge voranzutreiben. Und diesen Habitus, den setzt eben Jürgen Zimmerer noch fort. Und Sie sehen zum Beispiel daran, dass er auch in Hamburg eben da getragen, dann von einer Stimmung, die es dort gibt, eben da gerade in dieser Stadt, die nun so wichtig für den deutschen Überseehandel gewesen ist, mit all dem, was dann ja dranhängt, mit den Folgen des Reichtums, die dann eben doch, wie immer die Gesamtbilanz aussieht, über die Zeit immer wieder dann nach Hamburg gebracht wurden. Das wurde dann dort angelegt, es wurde gebaut etc. etc. Also in der Stadt, in die dann Zimmerer gekommen ist, da findet er dann eben doch auch eine Resonanz vor, für sehr grundsätzliche und radikale Gedanken, was im Grunde eine Art Umkehr des Gedenkens angeht. Früher ist man eben, kurz gesagt, stolz gewesen auf die Kolonialzeit. Heute muss auch unbedingt und erst recht erinnert werden an das deutsche Engagement in Übersee, aber eben unter einem negativen Vorzeichen. Und da jetzt, um das auf sozusagen zu plastisch zu illustrieren, wie kühn Zimmerer eben denkt, er setzte sich auch sehr ein in den Diskussionen um den Umgang in Hamburg mit dem großen Bismarck-Denkmal, das es dort gibt. Wir wissen, es gibt überall die Bismarck-Türme und Bismarck-Denkmäler. In Hamburg steht natürlich ein besonders großes und auffälliges. Und das wurde vor einigen Jahren, weil es unter Denkmalschutz steht, also noch nicht vor allzu langer Zeit, wurde es auch restauriert. Und da gibt es dann alle möglichen Ideen, was man damit machen könnte, um eben dieses den heutigen kritischen Ansatz, der nötig sei, zu zeigen. Und da ist dann Zimmerer jemand, der ganz ernsthaft vorschlägt, sollte es auf den Kopf stellen. Also nicht abbauen, nicht zum Meer werfen, aber man sollte es dann eben statisch so zurichten, dass man es eben einfach umdreht und dann der Mann eben dann auf dem Kopf steht und man dann was dann halt ihm ins Gesicht sagen kann oder so zu dem Thema. Also so radikal denkt Zimmerer. Und Zimmerer war eben auch hier in Berlin immer wieder beteiligt an den Diskussionen um das Humboldt-Forum. Das Humboldt-Forum ist natürlich sozusagen der institutionelle Schauplatz. Können wir vielleicht auch in der Diskussion noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Das habe ich jetzt gar nicht so ausdrücklich oder ausführlich hier erwähnt. Aber diese ganze Virulenz, warum haben sich da auch die Bundespolitiker bis hin zu Staatsministern im Auswärtigen Amt und Außenministern da auch hineinziehen lassen in diese Kampagne und in diese Politik. Das liegt eben daran, dass es hier dieses große Prestigeprojekt der nationalen Kulturpolitik, das Humboldt-Forum, gibt. Und Zimmerer hatte zu einem schon noch ziemlich weit fortgeschrittenen Zeitpunkt der Debatte dann mal den Vorschlag gemacht in einem Streitgespräch mit Hermann Partzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der dann als solcher zuständig ist für das Humboldt-Forum, in einem Streitgespräch in der FAZ. Da hat er gesagt, man soll das Humboldt-Forum umbenennen. Es soll nicht mehr Humboldt-Forum heißen, sondern Benin-Forum, weil Zimmerer damals davon ausging, die Benin-Bronzen, die Hauptattraktion sein. Das heißt, er rechnete damals jedenfalls nicht mit einer physischen Rückgabe größerer Teile dieses Bestandes, sondern wollte eben nur in Anführungszeichen eine Umwertung vornehmen, dass man eben statt wir Deutschen uns jetzt Humboldts brüsten und sagen, wir waren doch immer schon so universalistisch, liberal, neugierig auf die anderen Kulturen wie Alexander von Humboldt, sollte man eben sagen, hier stellen wir etwas aus, was wir eben nicht gemacht haben, sondern wo dann eben das Königreich Benin pass pro toto halt für die kulturelle Kraft der außereuropäischen Kulturen stünde. Also Zimmerer hatte eben einen solchen Vorschlag gemacht, der aus heutiger Sicht völlig anachronistisch ist, weil eben jetzt diese Eigentumsübertragung stattgefunden hat. Trotzdem heute dann müssten das dann ja Leihgaben sein. Nigeria belässt dann eben Teile dieses Eigentums hier und es darf dann mit Genehmigung der nigerianischen Regierung dürfen die dann in Deutschland gezeigt werden. Den Namen Benin-Forum würde auch Zimmerer natürlich heute dafür nicht mehr vorschlagen. Heute würde man dann wahrscheinlich sogar sagen, ja, das wäre ja geschwindelt. Es ist ja nicht, weder die Republik Benin noch das Königreich Benin hat da sozusagen da etwas gebaut, sondern das sind ja wir Deutschen. Da müssen wir schon auch, der Name Humboldt-Forum jetzt passt oder nicht, wir müssen jedenfalls dazu stehen. Also da sehen Sie diese Dynamik und die kann man eben auch an den Interventionen und Äußerungen von Savoy ähnlich dokumentieren, dass sie zum Beispiel auch, es gab so eine Äußerung von ihr, das war noch bevor dann sie diese ganz große politische Wirkung hatte mit dem Bericht, den sie mit Thierry Nsa gemacht hat für Macron, hatte sie in der deutschen Öffentlichkeit, nämlich bezogen aufs Humboldt-Forum, schon einmal eine riesige Wirkung, kann man glaube ich schon sagen, was dann so jemand wie ich, der bei der Zeitung arbeitet, halt unter so einem gewissen, sozusagen so einem professionellen Gesichtspunkt interessant findet. Da trat sie aus dem Beirat des Humboldt-Forums, als das noch in Planung war. Sie trat aus und da würde man normalerweise sagen, ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, die man hat als ein Experte, der da so eine Rolle spielt, wo man sich mit dem schmückt. Und wenn man dann nicht einverstanden ist mit dem, wie die Dinge laufen, hat man die Möglichkeit, diese Karte kann man spielen. Die kann man aber auch nur einmal spielen, dass man sagt, es reicht, ich trete jetzt hier aus und zwar aus den und den Gründen. Und das hat sie eben gemacht und sie hat, und das ist, finde ich, wirklich sehr beeindruckend, sie hat sozusagen die maximale Wirkung da erzielt, weil sie vielleicht ein bisschen auch sozusagen so eine Art schlechtes Gewissen da auch, dass man sowieso irgendwie dachte, bei diesem Humboldt-Forum ist das eigentlich alles auf einem guten Weg, war man sich eigentlich nicht so sicher und so. Und dann kam sie eben, die ja dafür jetzt dann eben als Kunsthistorikerin mit Interesse am Außereuropäischen, vor allem aber auch mit Interesse an der Berliner Museumsgeschichte, die als solche Expertin da berufen war, und sie sagt, das ist ja alles Quatsch, das ist alles nur Schau, ich habe hier gar nichts, wir, meine Kollegen und ich haben hier gar nichts zu sagen, ich trete hier aus. Da hat sie also dann das Maximum an politischer Wirkung, Peinlichkeit für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und für die Kulturstaatsministerin damit herbeigeführt. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, die Hauptwirkung ging davon aus, dass sie ein Bild gefunden hat für ihre Kritik. Ein drastisches Bild, in dem sie nämlich das Humboldt-Forum mit Tschernobyl verglichen hat und behauptet hat, es würde also die moralische Schuld die des Ansammelns eben dieser kolonialen Kunst würde da unter so einer Bleiplatte begraben, absichtlich begraben, so wie der Atommüll von Tschernobyl notdürftig unter einer solchen Bleiplatte gesichert wurde. Und jetzt kommt meine Pointe. Wenn Sie das Interview aber lesen, damals in der Süddeutschen, dann werden Sie feststellen, sie ist eigentlich gar nicht gegen das Humboldt-Forum und sie ist auch nicht sie ist gar nicht für Restitution, sondern sie ist nur für Provenienzforschung. Also nur jetzt in Anführungszeichen. War und ist eine wichtige Sache, brachte damals Herrn Partzinger und seine Kollegen in einige Verlegenheit, aber ihre Vorstellung war nicht die, das muss hier leergeräumt werden oder hier muss irgendetwas anderes rein, sondern es muss eben bei dem, was gezeigt wird, erforscht und offengelegt werden, wie ist es nach Deutschland gekommen. Mittlerweile ist sie selber viel radikaler. Sie hat auch selber mehrfach darüber berichtet, wie es ihr ergangen ist, als sie dann eben zum ersten Mal und dann sicherlich häufiger ihr selber jetzt diese Afrika-Räume da im Humboldt-Forum sich eben angesehen hat und stellt dann fest und beschreibt es auch so, eigentlich muss sie sagen, es ist so gruselig, nämlich wenn diese Forderungen erfüllt worden sind, dass dort wirklich alles dokumentiert wird, wie die Umstände der Erwerbung waren, also dass da Dörfer niedergebrannt wurden und die Dinge dann eben mitgenommen wurden und so weiter, dass sie sagt, eigentlich, ihr geht es jedenfalls so, ist das so gruselig, dass man sich nicht vorstellen kann, das wird dauerhaft so als Museum existieren. Und diese Art von sozusagen Selbstkorrektur und Selbstüberbietung, wo man fast sagen kann, diese eine Akteurin, die so über mehrere Jahre so eine wichtige zentrale Rolle gespielt hat, so dass sie sogar eigentlich mehrere Rollen gespielt hat. Sie hat erst einmal die Rolle der wissenschaftlichen Mahnerin gespielt, die an diese Hausaufgaben der Provenienzforschung erinnert hat. Heute ist sie vielleicht doch auch angekommen, bereits in einer Rolle von außen, eben als sozusagen die Leviten zu lesen und dann fast doch in Richtung, natürlich es ist im Grunde ungalant, irgendwie diese Assoziation zu haben, weil das mit ihrer Erscheinung und ihrem Witz und dem ganzen Auftreten überhaupt nicht zusammenpasst, aber in gewissem Sinne sachlich eben dann doch dieser Untergangsprophet aus dem New Yorker Cartoon zu agieren und zu sagen, ja, überlegt euch das mal, ob das Museum wirklich noch so lange existieren kann. Eigentlich ist die Zeit des Museums abgelaufen. Und was mich dann fasziniert hat und weswegen ich die, und das wäre jetzt vielleicht Schlusswendung dann hier meiner Präsentation, mit der ich nochmal zu dem, erklärend einfach auch nochmal zu dem Titel des Buches zurückkomme, bevor ich dann sehr, sehr neugierig bin auf Ihre Bemerkungen, Beobachtungen und bitte auch Fragen. Ich finde auch da wieder interessant, bei ihr sozusagen eine mitlaufende Hellsicht, was sozusagen die eigene historische Rolle angeht und eben die Zeit und Dynamik der Ereignisse, in denen sie sich bewegt. Sie hat nämlich mehrfach zu verschiedenen Stadien dieses Prozesses hat sie mehrfach historische Analogien mit revolutionären Prozessen bemüht. Einmal mit dem Fall der Berliner Mauer und der dadurch ausgelösten Dynamik, aber dann eben auch mit dem klassischen Paradigma der europäischen Revolutionsgeschichte, also ihrer eigenen nationalen Erinnerung der Geschichte der Geschichte der Französischen Revolution. Und da haben wir ja genau diese Dynamik, das weiß jeder von uns aus dem Schulbuch, dass die Akteure, die die sich eingefunden haben im Mai 1789 zu den Generalständen, obwohl sie zum Teil, soweit sie nicht guillotiniert wurden, dann 5 Jahre später auch noch Sprecherrollen hatten in der französischen Politik, in der dann eben aus den Nationalständen hervorgegangenen Nationalversammlung, dass die alle sich das nicht hätten vorstellen können, wie die Dinge sich entwickeln würden und welche Rollen, welche Forderungen sie da selber erheben würden. Also dieses klassische Muster, die Revolution frisst ihre Kinder, das ist ihr natürlich auch nicht zu wünschen. Das wird jetzt von Savoy nicht bestätigt, denn sie reitet nach wie vor, was eben die Resonanz und auch ihre Arbeit am Thema angeht, eben diese Welle eben dieses Interesses, dieses moralischen Interesses an dem Thema. Aber die Möglichkeit kritischer Nachfragen gibt es, glaube ich, schon deswegen, weil dann, wenn man sich in einem solchen revolutionären Geschehen bewegt und auch den eigenen Standpunkt modifiziert und korrigiert, sich auch von den Ereignissen selber noch einmal mobilisieren, erregen und weitertragen lässt, das macht es schon möglich, Rückfragen zu stellen. Ist das eigentlich alles so überlegt? Steckt da wirklich Strategie dahinter? Ist das etwas Vernünftiges oder gibt es nicht dann auch eine Eigendynamik, die dann mit der Vorstellung einer auf Überlegung, Argumente, Abstimmung und Konsens fußenden Kulturpolitik nicht so gut zusammenpasst? Vielen Dank.